Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Willkommen bei Geladen, dein Lieblingsbatterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Liebes Publikum, we got him. Wir haben ihn hier im Podcast heute, einen der ersten E-LKW-Fahrer in Deutschland. Willkommen, Elektro-Trucker Tobias Wagner. Grüß dich.
Patrick, vielen Dank für die Begrüßung. Ich freue mich sehr, bei euch zu Gast zu sein. Bin regelmäßiger Hörer, deswegen freue ich mich total, dass es heute geklappt hat.
Du bist Startup-Gründer der Firma ChargeX und nun seit ein paar Monaten für die ostfriesische Spedition Nano Jansen aus Leer offiziell Fernfahrer. Tobias, für unser geladen Publikum, was ist da eigentlich genau deine Mission? Viele kennen dich ja noch als Startup-Gründer von intelligenten Ladepunkten. Jetzt bist du LKW-Fahrer. Wie kam es dazu?
Ist, glaube ich, kein klassischer Lebenslauf. Wenn man bei LinkedIn bei mir reinschaut, das ist etwas unüblich. Aber das ist schon gut zusammengefasst. Also meine große berufliche Karriere der letzten Jahre habe ich quasi mit der Startup-Gründung verbracht, mit ChargeX. Dort haben wir eben so eine Lösung für Mehrparteienhäuser und Firmenstellplätze entwickelt mit dem Aquädukt-Ladesystem. Also wirklich vertikal integriert, Hardware, Software, maximale Komplexität. Und es hat mir riesengroße Freude gemacht. Wir haben da auch so 5.000, 6.000 Ladepunkte in Deutschland installiert. Aber wenn so ein Startup wächst, muss sich eben jeder Gründer auch fragen, ist er denn auch ein guter CEO? Und viele stolpern da so rein und machen das auch ganz gut, manche machen das nicht so gut. Und für mich war eben nach so knapp 6 Jahren Vollzeitgründung so ein Punkt erreicht, wo ich mich hinterfragt habe, bin ich denn noch der Richtige und gäbe es vielleicht was draußen in der Welt, was mich auch noch reizen würde? Und da habe ich ganz klar für mich entdeckt, ich bin Startup-Gründer, ich habe Lust von null weg was aufzubauen, das macht mir am allermeisten Freude. Und jetzt zu verwalten, zu managen, da ziehe ich nicht so viel Energie raus. Und Mitte letzten Jahres war das ein sehr guter Punkt, weil wir auch nochmal eine Finanzierungsrunde abgeschlossen haben, weil es der Firma sehr gut ging. Und da habe ich einfach mal so überlegt, was würde ich denn gerne machen? Und am Horizont hat man schon so ein bisschen gesehen, dass eben nach den E-PKWs eben auch die E-LKWs kommen. Und da wollte ich unbedingt mit dabei sein. Und da habe ich mir gedacht, wenn man anfängt, dann sollte man doch einfach einen LKW fahren. Das war so die Idee damals.
Und jetzt hast du einen ganz, ganz tollen Kanal aufgebaut aus Sicht eines E-LKW-Fahrers. Wir nehmen heute mal so ein bisschen den Blickwinkel einer Spedition ein, weil das finden wir eigentlich ganz interessant, deinen Auftrag sozusagen, ja, Speditionsdeutschland auch die E-LKW schmackhaft zu machen. Insofern gucken wir jetzt mal so ein bisschen aus der Perspektive deines Arbeitgebers Nano Jansen oder anderen Speditionen, die sich auch für E-LKW so interessieren. Erzähl doch mal, was ist deine Stammmaschine, in welchem E-LKW? Wie sitzt du gerade?
Also die Spedition, für die ich arbeite, ist eine, würde ich sagen, durchaus große Spedition. Wir haben 60 Zugmaschinen und nochmal deutlich mehr Auflieger. Also man hat immer mehr Auflieger als Zugmaschinen, um einfach ein bisschen flexibler zu sein. Und die sind natürlich in der Vergangenheit alle mit Dieselmotor angetrieben gewesen. Aber deswegen bin ich auch, ich komme ursprünglich aus dem Südosten von Bayern, deswegen bin ich auch nach Ostfriesland gezogen, weil die Spedition durchaus eine klare Vision hat, wie denn die Logistik der Zukunft aussieht. Nämlich, dass sie eben batterieelektrisch abläuft, weil das Technologie ist, die man heute schon kaufen kann, die heute schon wirtschaftlich ist. Und da kann man natürlich jetzt abwarten. Oder man legt einfach los, und das hat mich doch sehr begeistert. Und deswegen wurden jetzt schon die ersten E-LKWs eingeflottet. Das heißt, es gibt schon 7 elektrische Sattelzugmaschinen. Also wir reden von so 2 kleineren 7,5 Tonnern, die im Nahverkehr eingesetzt werden. Aber der Großteil der Zugmaschinen sind quasi klassische 40 Tonner mit großen Aufliegern. Es wurden aber mittlerweile über 40 Stück bestellt. Also da kann man sich ausmalen, dass eigentlich mehr als die Hälfte der Flotte gerade geplant wird zu elektrifizieren. Das Problem ist immer so ein bisschen die Lieferzeiten, deswegen geht es nicht ganz so schnell. Aber deswegen haben wir jetzt schon 7 Fahrzeuge und davon eben 5 auch Fernverkehrs-Sattelzugmaschinen. Und ich bin auch gerade in dem LKW, in dem ich eingesetzt wäre. Also ich bin ja auch dort ganz klassischer Berufskraftfahrer mit dem Wunsch eben, dass ich im Fernverkehr eingesetzt werde und mit dem Wunsch auch, dass ich einen Elektro-LKW fahren darf. Und dieser Wunsch wurde erfüllt, kann man so sagen. Und ich sitze gerade in einem Iveco S-E-Way. Das ist quasi so die große Zugmaschine von Iveco, und das ist eben die elektrifizierte Variante. Und mal so ein paar Daten zu droppen, eure Hörer sind ja auch technisch sehr interessiert. Also wir reden hier von einem Akku von brutto 738 Kilowattstunden. Also der hat hinten so 9 Battery Packs, und das ist ungefähr 9-mal so ein Tesla-Akku, der da einfach zwischen den Achsen verbaut ist, also unglaublich. Und technisch auch sehr modern, denn viele LKWs sind eigentlich umgebaute Verbrenner. Das heißt, da hat man einfach das Getriebe drin gelassen, das Hintertaxdifferential, die Kardanwelle, und hat einfach vorne statt dem Verbrennungsmotor einen Elektromotor angeflanscht. Das sind eigentlich viele, die noch rumfahren. Aber der hier ist sehr modern, weil der hat eine E-Achse. Das heißt, in der Antriebsachse hinten sind die 2 Elektromotoren fest verbaut, was natürlich den Bauraum zwischen den Achsen enorm erhöht, wo man dann noch mehr Akkus reinpacken kann. Und deswegen ist das einer mit der größten Akkukapazität, die man gerade fahren kann. Und damit bin ich unterwegs und sehr zufrieden. ziehen.
Super spannend, das jetzt schon zu hören, Tobias. Nimm uns doch mal mit auf diese Reise. Von wo nach wo fährst du da? Was lädst du? Und am Ende die große Frage, wie weit kommst du damit mit einer Ladung?
Der Großteil ist tatsächlich nationaler Fernverkehr. Also das war ein großer Wunsch, dass ich, also die E-LKWs werden ja sehr häufig erstmal im Linienverkehr oder auch im Regionalverkehr eingesetzt, weil man sagt, oh, die Reichweite reicht da nicht. Und nur wenn der Spediteur genau kalkulieren kann, wo er langfährt, dann kauft er sich vielleicht ein E-LKW. Aber die Speditionen bei Nano Janssen, die sind da einfach, die sagen halt, wenn der E-LKW eine gewisse Grundreichweite hat und der Fahrer damit umgehen kann, dann kann man eigentlich alles damit darstellen. Und deswegen werde ich auch im nationalen Fernverkehr eingesetzt. Das heißt, ich fahre oben von Ostfriesland eigentlich durch ganz Deutschland, in den Osten von Deutschland, hinter Dresden, teilweise in die Südosten von Bayern, viel Baden-Württemberg auch. Und da fahre ich quasi eine Tour hin. Und dort wird dann eben geschaut, was es dort für Rücktouren gibt. Und dann nehme ich irgendwas auf und fahre dann wieder zurück nach Ostfriesland. Und so ist eigentlich meine Woche geprägt, dass ich eigentlich die ganze Woche damit unterwegs bin. Und jetzt das Spannende zum Thema Reichweite. Weil der so einen großen Akku hat, kommt der tatsächlich, kann ich alles belegen, du hast ja die Videos auch teilweise gesehen, kommt der beladen bis zu 500 Kilometer. Und das ist schon eine ordentliche Hausnummer. Und wenn der unbeladen ist, man muss dazu sagen, die Beladung spielt eigentlich gar keine so große Rolle, weil tatsächlich die Aerodynamik eigentlich das Allerwichtigste ist, wie beim PKW auch, kommt der sogar noch weiter. Also 550 bis 600 Kilometer habe ich auch schon mal geschafft. Und das sind Reichweiten, die vollkommen ausreichen. Denn eine ganz wichtige Info ist ja, dass bei den LKWs gibt es eben Lenk- und Ruhezeiten, die eingehalten werden müssen. Also wenn beim PKW einer sagt, er fährt 2000 Kilometer am Stück, dann muss man ihm das glauben, weil das ist halt dann so, wenn er das behauptet. Aber der LKW-Fahrer, der muss nach 4,5 Stunden eine zwangsmäßige Ruhepause machen von mindestens 45 Minuten. Und die mache ich natürlich an einer Ladestation. Ich stecke den natürlich nebenbei an. Und um das mal zu verstehen, das heißt, nach den 4,5 Stunden ist der Akku ja gar nicht leer. Das heißt, ich fahre mit 100% los und fahre den so auf 30% runter nach den 4,5 Stunden. Das sind so, ja, 350 Kilometer, die man da schafft. Und dann lade ich auch gar nicht voll, sondern ich lade quasi mit diesen üblichen 300 kW, 350 kW, die man an den öffentlichen Ladestationen bekommt, wieder hoch auf 80% und kann damit auch die zweite Schicht fahren. Also diese Akkugröße von diesem Iveco, die ist tatsächlich so gut, dass man keine Einschränkungen im Vergleich zum Diesel hat. Und das ist verrückt. Das habe ich auch nicht geglaubt, aber es ist so.
Und das ist tatsächlich auch kein Problem. Ein großes Vorurteil heißt ja immer, je größer die Batterie, desto eher steigt auch das Gewicht der gesamten Zugmaschine. Scheint kein Problem zu sein, oder?
Da kommt die Regulatorik ein bisschen ins Spiel, dass das tatsächlich spannend ist, dass ein normaler Sattelzugmaschine darf 40 Tonnen wiegen, aber ein batterieelektrischer LKW und ich glaube die Wasserstoff-LKWs auch, die dürfen 42 Tonnen wiegen. Das heißt, man hat 2 Tonnen mehr und tatsächlich die Zugmaschinen sind ein bisschen schwerer und das kann man dadurch eigentlich sehr gut ausgleichen. Das heißt, mit den meisten LKWs hat man eigentlich keinerlei Nutzlasteinschränkungen und es kommt tatsächlich, ist auch ein Erfahrungswert, gar nicht so häufig vor, dass man wirklich mit Gewichtsbeschränkungen zu kämpfen hat, sondern häufig ist es ja eine Volumenbegrenzung, weil einfach halt der Platz auch begrenzt ist und ist man gar nicht bei diesen kompletten 40 Tonnen. Das muss man auch dazu sagen. Aber dieser Iveco hier, der ist tatsächlich ein bisschen schwer. Also der wiegt 12 Tonnen, nur die Zugmaschine. Und da verliere ich 500 Kilo Nutzlast. Da muss man wiederum sagen, das fällt eigentlich nicht so ins Gewicht. Das kommt ganz, ganz selten vor. Und da muss man vielleicht mal eine Palette weniger mitnehmen. Meistens nimmt man sie dann trotzdem mit. Aber das ist eigentlich keine große Einschränkung. Ein Punkt allerdings, der damit reinspielt, und das wird bei der Regulatorik nicht beachtet, sind tatsächlich die Achslasten. Man darf ja quasi, ich glaube, 9 Tonnen bei einer normalen Achse und 11,5 Tonnen bei einer angetriebenen Achse. Und da kommt man dann eher an Grenzen. Das heißt, man muss bei der Beladung sich durchaus Gedanken machen, dass man eben nicht so viel auf die Hinterachse der Zugmaschine lädt, sondern möglichst viel nach hinten im Auflieger. Aber das sind so ein paar Tricks und Kniffe. Wenn man die beachtet, dann hat man eigentlich keinerlei Einschränkungen. Das ist eigentlich sehr gut.
Super spannend. Ich kann es nur nochmal wiederholen. Wir möchten heute mit dir über das Laden insbesondere und dann auch die Batterie natürlich sprechen. Aber vorher jetzt nochmal einen Schritt zurück. Welche E-LKW-Modelle gibt's denn eigentlich so? Wir lesen zum Beispiel von dem Volvo FH Electric, von Daimler gibt's den e-Arctros oder auch den Gen H2 Wasserstoff beispielsweise. Wir haben hier auch im Podcast schon mit Designwerk gesprochen. Welche LKW setzen sich denn jetzt gerade so durch? Welche Firmen?
Ja, also der Volvo ist auf jeden Fall der Marktführer. Also der FH ist ja die große Kabine und der FM die kleinere. Die haben aber alle den gleichen Antriebsstrang und den gibt's ja bereits seit mehreren Jahren. Der hat jetzt nochmal ein Facelift bekommen, aber wurde technisch eigentlich gar nicht überarbeitet, sondern wurde nur ein bisschen aerodynamischer. Und das ist eigentlich der typische E-LKW, der draußen rumfährt, weil das der einzige war, den man eigentlich die letzten Jahre kaufen kann. Aber jetzt kommen peu à peu quasi auch die weiteren Hersteller, also Traton, quasi Scania, aber auch MAN. Die haben jetzt quasi, wir haben auch schon den Scania im Einsatz, ein Scania 40R. Der ist ganz spannend, der hat einen 624 Kilowattstunden Akku, also hat wirklich großen Akku, mit dem man fahren kann. Allerdings doch eine klassische Architektur, also der hat doch eine Kardanwelle mit drin. Und jetzt kommt auch der MAN ETGX. Das sind tatsächlich, die wurden jetzt vor ein paar Wochen zum ersten Mal ausgeliefert. Das sind Modelle, die man heute schon kaufen kann und auch von den Reichweiten her wirklich spannend sind. Und zum Beispiel der Mercedes eActros, von dem ja jeder redet, der kommt jetzt langsam erst, also der ist ja noch in der Erprobung. Wir haben bei Nano Lernsen tatsächlich auch ein paar bestellt von diesen eActros, aber die werden erst Anfang nächsten Jahres dann eigentlich ausgeliefert. Und das sind so die größten Anbieter. Jetzt muss ich gerade überlegen, ob ich was vergessen habe. Genau, es gibt natürlich noch so Nischenanbieter, aber das sind so die wichtigsten eigentlich.
Und Designwerk spielt bei uns immer eine große Rolle, weil wir da ein paar Leute ganz gut kennen, auch vom KIT. Sind das so die Rising Stars in Zukunft?
Ja, Designwerk ist, glaube ich, gehört ja auch mittlerweile zu Volvo. Die haben sich da ein bisschen das Know-how eingekauft. Ich glaube, Designwerk platziert sich einfach als Spezialfahrzeughersteller. Also wenn man irgendwie große Akkukapazitäten hat, die haben ja teilweise LKWs mit bis zu einer Megawattstunde Akkukapazität, was ja eigentlich, wenn ich sage, 700 reichen eigentlich aus, die 300 kosten dann einfach mehr und die will man vielleicht nicht investieren. Aber es gibt Anwendungsfälle, wo man vielleicht nicht zwischenladen will oder wo man sehr große Strecken fährt oder auch so elektrische Kehrmaschinen oder Müllwägen etc. Ich glaube, darauf hat sich Designwerk ein bisschen spezialisiert. Ich glaube, die große Masse, wenn man jetzt auf den Rasthof schaut, an der Autobahn, wo die ganzen LKWs rumstehen, das wären dann eher auch die Massenhersteller. Das ist so meine Einschätzung. So ist, glaube ich, die Platzierung der verschiedenen Hersteller auch ganz gut.
Dann nimm uns doch mal in deinen Alltag mit. Jetzt überlege ich mir, du bist auf der Autobahn unterwegs, siehst jetzt, müsstest du irgendwann mal laden. Welche Ladestation fährst du da gerne an und wie viel Leistung gibt's dann da?
Genau, erstmal kann man sagen, es gibt enorm viel DC-Ladepunkte in Deutschland. Also das Ladenetz ist wirklich sehr flächendeckend, aber es sind natürlich nicht alle für den LKW geeignet. Das heißt, da habe ich mir tatsächlich davor schon in so einer kleinen Google-Map-Ansicht alle rausgeschrieben, die dafür geeignet sind. Das heißt, es gibt ja die ersten Ladepunktbetreiber, zum Beispiel Aral, muss man da positiv nennen, die schon wirklich dedizierte LKW-Ladepacks bauen, wo man da reinfahren kann und dann auch vorwärts wieder rausfahren kann. Das ist wirklich super. Und dann gibt es halt andere, die mittelgut geeignet sind, wo man Rasthof eben den Auflieger abstellen kann und dann mit der Zugmaschine entsprechend zum Ladepark fahren kann. Und die habe ich mir alle rausgesucht und somit genau hatte ich schon mal so eine Grunddatenbank. Und wenn ich jetzt eine Route habe, dann schaue ich mir eben an, wo ein Ladepark in dieser Reichweite oder in diesem Umkreis der Lenkzeit ist, von diesen 4-4,5 Stunden. Und wenn es dort keinen gibt, dann schaue ich eben noch mal rein in die verschiedenen Apps, wo da was geeignet ist. Man findet eigentlich immer was dafür passt. Und dann gebe ich es ins LKW-Navi ein. Das ist ja ganz wichtig. Man muss immer ein LKW-Navi verwenden, weil sonst bleibt man mit der Zugmaschine im Tunnel hängen. Das will man irgendwie auch vermeiden. Und natürlich, wenn ich einen neuen Ladepark entdecke, wo ich sage, hey, der ist eigentlich gut dafür geeignet, dann trage ich den auch in diese Datenbank mit ein. Und die wird von Tag zu Tag mit jeder Route, man sieht es ganz gut, jetzt bin ich auch mal ins Ausland gefahren, da sieht man schön, wie die Ladeparks so dann im Ausland aufploppen auf dieser Karte. Und man erkundet so diese Map für LKW-Ladeparks und dann suche ich mir den besten raus, fahre dorthin und lade entsprechend in dieser 45-Minuten-Pause den LKW auf. Es gibt halt ein paar Ladepunktbetreiber, die dafür geeigneter sind, die an der Autobahn sind oder an den Raststätten, also Ionity, Aral Puls, teilweise die EMBW, die kann man eigentlich sehr, sehr gut verwenden. Und dann fährt man dorthin und lädt auf. Das ist wie beim PKW.
Nur gibt es ein bisschen andere Anforderungen an zukünftige E-LKW von Speditionen, wo tatsächlich ja mehr oder weniger jede Stunde zählt. Kann man da so Ladeslots irgendwie reservieren, schon Stunden vorab an einer ganz bestimmten Strecke? Weil sowas muss natürlich deutlich besser planbar sein als beispielsweise unsere Urlaubswege beispielsweise nach Norddeutschland, oder?
Ja, ist ein guter Punkt. Und da habe ich auch noch keine klare Meinung, ob man die Reservierung braucht oder nicht. Sie ist auf jeden Fall relevanter als beim PKW, weil die Ladezeiten auch länger sind. Beim PKW, wenn da einer davor steht, dann ist es ja nicht so schlimm. Und tatsächlich, das habe ich auch schon beobachtet, dass eben Aral die ersten Pilotprojekte macht, dass sie eben so ein Schild, so ein digitales Schild, wo drauf steht der Reservierungsstatus des Ladeparks. Und dann kann man quasi über so ein Online-Portal diesen Ladepunkt reservieren. Teilweise gibt es auch Schilder, dass quasi zu einer gewissen Uhrzeit Ladeparks nur für gewisse Speditionen reserviert sind. Ich habe die da noch nie gesehen. Das ist auch ganz wichtig. Also die Praxisrelevanz ist vielleicht nicht so groß. Aber da wird viel rumprobiert gerade, weil das, was du ansprichst, ist vollkommen richtig. Wenn man einen öffentlichen Ladepark fest in eine Route inkludiert, dann will man auch eine gewisse Sicherheit haben, dass man dort laden kann. Aber bis dato, ja, bin nicht ganz sicher. Vielleicht wird es auch einfach darüber gelöst, dass man einfach genügend CCS-Ladepunkte hat und dann halt das immer gut abgefangen werden kann. Aber das ist schon ein Thema, ja.
Also so wie ich das verstehe, du lädst nur über Schnelllader. Größtenteils können die dann 300 Kilowatt so abgeben. Würdest du sagen, es gibt noch zu wenig LKW-Ladestationen? Ich weiß nicht, unterscheiden die sich überhaupt dann in der Realität von den PKW-Ladern? Gibt es da entsprechend Haltestellen oder wie ist das?
Also Stand heute wird noch die gleiche Hardware verbaut. Also klassisch viele Alpitronics sieht man, diese 300 kW, mittlerweile auch 400 kW Lader. Die werden dann einfach an den LKW, an die LKW-Bucht gestellt. Und eigentlich ist es nur der Layout der Unterschied, dass man eben dort durchfahren kann. Aber die Hardware ist eigentlich sehr, sehr vergleichbar. Ich glaube, das wird sich schon die nächsten Jahre weiterentwickeln, dass man vielleicht beim CCS auch auf 400, 450 kW geht, vielleicht sogar 500 kW. Wissen ja viele nicht. Der Standard kann ja sogar ein bisschen mehr als diese 350 kW. Aber ansonsten geht es viel um Platz mit so einem Sattelzug, dass man eben diese Kurvenradien beinhaltet und natürlich, dass es von der Autobahn nicht allzu weit weg ist. Das sind so die Grundanforderungen. Ansonsten, ich bin schon auch gespannt, wie sich da die Ladehardware weiterentwickeln wird, denn meine Erfahrung ist durchaus die, dass wenn so eine Ladestation am Limit operiert, also so 300 kW kann und ich dann auch 2 Stunden mit 300 kW lade, dass man häufig auch eine reduzierte Ladeleistung spüren kann, dass teilweise Temperaturprobleme entstehen, die ja die letzten Jahre nie aufgetaucht sind, weil ein Porsche Taycan vielleicht nur 15, 20 Minuten diese Ladeleistung hat und gar nicht so lange. Oder auch, ganz spannend, dass viele Ladepunktbetreiber keine gekühlten Kabel einsetzen. Also häufig hat man eine Wasserkühlung, die hört man auch teilweise. Die Kabel sind auch ein bisschen schwerer. Aber es gibt Ladepunktbetreiber, die sagen, die spare ich mir das Geld, baue nur normale Kabel ein, weil es merkt ja eh keiner. Aber ich merke das halt schon, weil da 15 Minuten sind so Kabel, reduzieren die dann auch so von 300 kW auf so 210, 220 kW. Und das merkst du halt dann auch, wenn du halt in einer Stunde 80 Kilometer weniger laden kannst. Das sind so Erfahrungswerte. Die glaube ich jetzt, das ist gar kein Kritikpunkt, das muss man halt jetzt nur aufnehmen, dass eben LKWs sich ein bisschen anders verhalten als PKWs und die Learnings, die ich ja auch habe, die sind ja wertvoll auch für die Ladepunktbetreiber, dass man jetzt die Infrastruktur für die Zukunft aufbauen kann.
Dann reden wir doch ganz kurz auch über diese ersten Megawatt-Charging-Punkte. Davon gibt es, glaube ich, in Deutschland ehrlich gesagt gar keinen einzigen, aber da ist viel in der Pipeline. Ist denn dein Iveco-Truck eigentlich ein 800-Volt-Truck?
Es gibt, glaube ich, einen Megawattlader in der spanischen Pampa. Da habe ich schon so Bilder gesehen, den sie da einfach hingepflanzt haben. Ich weiß nicht, warum der dort steht und ob er funktioniert, aber ihn gibt es anscheinend, was ziemlich lustig ist. Aber genau, was du angesprochen hast, mittlerweile sind eigentlich alle LKWs auf so eine 800-Volt-Architektur. Also auch die älteren Volvos sind eigentlich alle, dass man eben auch die hohen Ladeleistungen erreichen kann. Ist auch ganz spannend. Und mein bisheriges Fazit ist eigentlich das, dass der größte Vorteil von Megawattladen, vom MCS ist, dass es ein anderer Stecker ist, den man eben nicht in PKWs reinstecken kann. Denn ich habe häufig schon erlebt, dass eben Ladeparks gut ausgelastet sind, dass die PKWs da drum stehen und dann natürlich die LKW-Ladeparks, die vielleicht direkt daneben sind, auch von PKWs genutzt werden, weil die sich halt denken, da kommt ja eh kein LKW und viele wissen das auch gar nicht, dass es LKWs überhaupt gibt, die elektrisch fahren und also es ist wirklich, Leute sind da verwundert, wenn ich da mit so einem Sattelzug reinfahre und dann elektrisch fährt, aber die könnten halt dort nicht laden. Das heißt, man hätte wirklich Ladeparks, die nur für LKWs da sind. Das ist eigentlich so tatsächlich der größte Vorteil, denn ich habe ja angesprochen, mit diesen 300, 350 kW vom CCS und einer gewissen Grundgröße des Akkus braucht man eigentlich gar kein Megawattladen, wenn man eben immer ansteckt, wenn man steht, was man ja immer tun sollte. Das ist auch beim PKW die gleiche Regel. Und deswegen habe ich jetzt bisher nicht die Notwendigkeit gesehen, dass man wirklich auf das Megawattladen warten sollte. Da gibt's ja auch irgendwie Logistikverbände, die irgendwie in die Medien reinschreien, ah, ohne Megawattladen können wir gar nicht elektrisch fahren. Und das ist einfach Schwachsinn, denn das funktioniert erstaunlich gut. Mit heutiger Hardware, mit heutigen LKWs kann man die gleichen Tagesverleistungen erreichen wie mit Diesel auch. Das ist eigentlich das Fazit. Es gibt schon so Edge Cases, wie zum Beispiel Mehrschichtbetrieb oder auch so eine Doppelfahrerbesetzung. Also ich bin auch gerade auf einer Tour unterwegs, wo wir zu zweit unterwegs sind und nach 4,5 Stunden wechselt man dann einfach den Platz und kann dann nochmal 4,5 Stunden fahren und dann kommt natürlich der LKW-Akku schon an Grenzen und dann limitiert schon die Ladezeit auch ein bisschen. Also dann wäre Megawattladen wichtig, aber jetzt kann jeder Zuhörer selber entscheiden, ob man eben, ich glaube, Doppelfahrerbesetzung sind 2-3%, wenn überhaupt, aller Fahrten, ob man dafür so eine monströse Infrastruktur aufbauen will oder nicht, darf jeder selber entscheiden.
Vor allem ist diese neue Infrastruktur ja nicht nur teurer, sondern der Preis pro Kilowattstunde wird wahrscheinlich nochmal deutlich über dem liegen, was du jetzt gerade bei den Schnellladern tankst. Beim Stichwort Preise, wie viel kostet es denn, wenn du bei so Schnellladern an der Autobahn deinen LKW vollmachst?
Genau, also man zahlt natürlich mehr als zu Hause am Depot. Also öffentliches Laden ist wie bei PKW auch, also zu Hause laden ist immer das günstigste, das ist bei LKWs genau das gleiche. Aber da ich ja viel im Fernverkehr unterwegs bin, bin ich ja quasi den CPOs ausgeliefert und muss deren Preise akzeptieren. Und der Trick ist aber einfach, dass man sich bei 2-3 CPOs, die an der Autobahn halt häufig sind, ein Ionity, ein Aral Pulse, Shell Recharge hat nicht so gute Konditionen, aber die werden auch geeignet dafür, weil die auch die Autohöfe entsprechend betreiben, dass man sich dort die Abos holt. Also zahlt man 10 bis 15 Euro im Monat, um dann eine günstigere Kilowattstundenpreis zu bekommen. Und viele PKW-Fahrer müssen ja da genau rechnen, lohnt sich das? Aber beim LKW lohnt sich das immer, denn bereits nach 10, 15 Minuten Laden mit 300 kW hat man das sofort, also in Return on Invest. Das heißt, diese Abos hat man und dann zahlt man eben zwischen 39 Cent bis zu 50 Cent im Notfall und die Realität oder die Mischkalkulation liegt wahrscheinlich irgendwo zwischendrin. Also das ist schon teurer, denn am Depot hat man teilweise lokale Stromerzeugung, man hat teilweise Pufferspeicher. Also wir bei Nano Janssen haben auch 10 300 kW Dezilader aufgebaut, einen 4 Megawatt Travo und nochmal einen 1,2 Megawattstunden Batteriespeicher und eine 500 kW Peak Solaranlage. Also das ist eigentlich so eine Blaupause, wie man es eigentlich machen sollte. Und dort natürlich zu laden, wenn die Netzentgelte natürlich dann ein bisschen im Griff sind, wenn man die Peaks so ein bisschen vermeiden kann, dann zahlt man ja viel, viel weniger. Und das ist eigentlich auch der Trick, dass man eben dort viel auflädt. Jetzt muss ich weiter sagen. Jetzt kommt aber genau das Dilemma. Also nur zu Hause laden ist ja schön und gut und günstig, aber die Wirtschaftlichkeit entsteht ja mit hoher Fahrleistung. Also je mehr ein E-LKW fährt, desto wirtschaftlicher ist er, weil die Anschaffungskosten ja höher sind, aber die Betriebskosten geringer. Und das ist eigentlich so ein kleines Dilemma, dass man eigentlich viel, viel fahren muss und dann ist man zwangsläufig im Fernverkehr, ist weit weg vom Depot. Aber man muss da einfach gut durchwirtschaften und dann geht es eigentlich ganz gut. Aber das war auch ein spannendes Learning für mich, dass diese E-LKWs, viele denken, im Nahverkehr macht das erstmal Sinn wegen den Reichweiten, aber wenn man schon einen E-LKW kauft, dann muss der viel, viel fahren und muss eigentlich im Fernverkehr eingesetzt werden.
Du hast eine super Überleitung gemacht. Wir reden jetzt mal über die Total Costs of Ownership. Das ist ja das, was einen Spediteur eigentlich interessiert. Wie viel kostet so ein E-LKW und wie viel muss er fahren, damit sich das letzten Endes rentiert? Sag doch mal, was kostet dein Iveco S-E-Way?
Ja, das ist natürlich eine spannende Frage, denn diese Listenpreise, das sind teilweise utopische Preise, die da noch drinstehen. Also es gibt bis zu 500.000 Euro, glaube ich, ist bei dem Iveco mal im Raum gestanden, das aber natürlich nie einer bezahlt hat. Das ist ganz wichtig. Ich glaube, bei Scania sind wir so bei 350.000 und das war aber alles noch in Zeiten der Förderung. Das heißt, es gab ja die letzten Jahre noch diese KSNI-Förderung, wo 80% der Mehrkosten quasi vom Staat übernommen worden sind. Und deswegen waren diese Listenpreise so Pi mal Daumen so hingerechnet. Jetzt mit dem Wegfall der Förderung merkt man, das ist ja wie bei den PKWs genau das gleiche gewesen, fallen die Preise auf einmal, weil man merkt, dieser Preis ist überhaupt nicht konkurrenzfähig. Und jetzt schaut man mal, was das Ding wirklich kostet. Und jetzt fallen die Preise, wir sind schon deutlich unter 300.000 Euro. Oder, also nicht alle, aber die meisten unter 300.000 Euro. Also da gab es schon einen Preisrutsch, was eigentlich sehr, sehr positiv ist. Und damit merkt man, also eine normale Dieselzugmaschine kostet so 120.000 bis 130.000 Euro, dass man eigentlich schon bei mehr als dem Doppelten ist. Das ist Fakt. Also man zahlt für so ein E-LKW deutlich mehr. Aber das Schöne ist an Spediteuren, die können rechnen. PKW-Fahrer irgendwie ja nicht. Oder der Deutsche gerade erst recht nicht. Der weiß ja überhaupt nicht, was sein Auto kostet. Deswegen geht es einfach über eine Total Cost of Ownership Betrachtung, was denn der über die Nutzungsdauer von 7-8 Jahren entsprechend an Betriebskosten weniger hat. Und dann rechnet sich das tatsächlich. Also wir haben bei Nano Janssen zwar ein paar LKWs über diese Förderung bezogen, aber mittlerweile kaufen wir auch E-LKWs, die nicht gefördert sind, weil sie es einfach rechnet. Es gibt natürlich auch andere Förderungen. Also gerade in Deutschland ist natürlich die Mautbefreiung ein riesiger Hebel. Wir haben eine CO2-Maut. Das heißt, CO2-sparsame Fahrzeuge zahlen aktuell gar keine Maut und Step by Step dann immer weniger als der Diesel. Und da rechnet sich das natürlich sehr, sehr gut. Wobei, also ich bin da sehr positiv gestimmt, dass es selbst ohne diese Mautersparnis, wenn man seine Kosten im Griff hat, wenn die CPOs auch ein bisschen günstiger werden, wenn man das Depot ausgestattet hat, dass man das trotzdem auch da wirtschaftlich betreiben kann. Aber wir als Nano Janssen, das lohnt sich und deswegen machen wir das.
Würde denn jetzt der Faktor Kurz- oder Langstrecke grundsätzlich was ändern an diesen Rechnungen der Amortisation? Jetzt hast du gesagt, du fährst Fernstrecke, da würde man vielleicht ungefähr bei 7 Jahren rauskommen, dass es sich sozusagen amortisiert hat gegenüber einem Diesel-LKW. Wie wäre das denn, wenn man beispielsweise das Ding auch dauerhaft, aber nur in Kurzstrecke einsetzt, wo vielleicht im Depot geladen wird? Oder weiß nicht, gibt es da irgendwie Unterschiede in diesen Berechnungen?
Ja, durchaus. Also ich glaube, wichtig ist diese Amortisation. Ich weiß nicht genau, wo der Break-Even-Point ist quasi bei den LKWs. Der ist wahrscheinlich deutlich früher sogar, gerade in der aktuellen Lage. Aber deswegen, das rechnet sich auf jeden Fall. Ich denke schon auch, dass dieser Linienverkehr, wo man sagt, man kann immer im Depot aufladen und fährt einfach mit mehreren Fahrern, mehreren Schichten hin und her, das ist wahrscheinlich sogar das Allerwirtschaftlichste. Jetzt muss man natürlich auch diesen Kunden haben. Und man muss natürlich auch darauf reagieren, wenn der Kunde mal wegbricht. Also die Logistik ist ja auch, muss man flexibel sein. Einen Kunde hat man nicht über 10, 20 Jahre, der wechselt vielleicht auch mal. Oder man kriegt neue Kunden. Und deswegen haben wir bei Nano Janssen auch ganz klar gesagt, während die Hersteller hat immer so Kalkulationstools gemacht, haben gesagt, welche Strecke wollen sie denn fahren? Wo könnte man denn da aufladen? Haben wir halt gesagt, wenn der eine gewisse Grundreichweite hat, dann kriegen wir das schon hin. Also das brauchen sie uns ja nicht erklären, wie man den bedient. Und das ist schon so ein Paradigmenwechsel, dass früher halt die halt nur auf ganz Nummer sicher gekauft worden sind, wenn es wirklich absolut sicher ist, dass man den verwenden kann. Und mittlerweile mit so einer Grundreichweite kann man dann einfach auch verschiedene Kunden bedienen, verschiedene Use Cases abdecken. Und ich würde sagen, in der Nutzungsdauer von einem LKW wird sich auch der Einsatz ändern. Also da muss man einfach flexibel sein, gerade in der heutigen Zeit.
Dann nehmen wir aber trotzdem diese Ängste der Spediteure trotzdem nochmal ernst. Diese E-Lkw sind ja nun mal sehr, sehr jung grundsätzlich. Bevor man sich so ein Ding anschafft, da ist natürlich wichtig, dass man alle Punkte mal durchgeht. Was sind denn so typische Probleme, vielleicht auch technische Probleme, die du hattest jetzt mal rund ums Laden, rund um die Batterie, rund um die Elektronik an Bord? Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, naja, wäre schön, wenn sich da was tut noch? Oder ist es wirklich alles schon perfekt?
Also ich muss sagen, das ist jetzt so die erste Generation der Fahrzeuge, die ich jetzt fahre. Also auch dieser Iveco ist der erste große Elektro-LKW von Iveco. Und das ist erstaunlich gut. Also natürlich gibt's hier und da so ein paar Softwareprobleme, wobei der hier auch over the air geupdatet werden kann, was ziemlich gut funktioniert. Also der wird quasi von Monat zu Monat besser. Und ich muss ganz klar, das Fazit ist, dass, obwohl es die erste Generation ist, die unglaublich gut funktionieren. Also das Problem ist, ich muss leider zugeben, ich komme ja aus der Ladeinfrastruktur, aber das ist eher das Problem, dass wir dort jetzt schnell ausbauen und dass die Zuverlässigkeit der Ladepunkte steigt, weil das ist eigentlich das größte Dilemma, was entstehen kann. Also wohin fährt, auf Kante fährt, vielleicht der Akku fast leer ist und dann muss man aufladen und dann geht die Ladestation nicht. Also das sind Probleme, die absolut lösbar sind und die wir jetzt ganz, ganz schnell in den Griff bekommen müssen. Bei den E-LKWs habe ich tatsächlich eher weniger Bedenken. Da geht es eher um den Preis. Also dass der Konkurrenzkampf jetzt entsteht, dass einfach die Hersteller miteinander verglichen werden und das einfach, weil wenn man auch da rechnet, so 300.000 Euro für ein E-LKW, wenn man sich die aktuellen Batteriepreise für ein LFP, die LFP-Kilowattstunde rechnet, dann kann ja nicht so teuer sein. Das wird die nächsten Jahre auch weiter fallen. Es soll aber trotzdem keinen davon abhalten, heute schon einen E-LKW zu kaufen, denn also man muss ja aktiv werden, um die Energiewende voranzubringen und seine eigene Firma voranzubringen. Aber ich sehe eher die Probleme in der Infrastruktur und nicht bei den LKWs. Das ist schon mein Fazit.
Wir müssen in diesem Podcast unbedingt auch noch über die Batterie selbst reden. Wir sind ja ein Batterie-Podcast. Ein ganz großes Vorurteil oder eine Angst von Spediteuren ist natürlich die Batterie selbst, nämlich die Degradation, ein schnelles Altern dieser Batterien, gerade wenn du immer zu den Schnellladern musst. Hast du im Display irgendwie schon mal gesehen, inwieweit die Batterien da im Iveco-Truck schon gealtert sind oder auch da eine prozentuale Abschätzung für uns?
Ja, ich hab mal ins geheime Menü geblickt von dem Iveco, da hatte ich mal Zugang dazu und sehe quasi alle neuen Battery Packs, was die auch für ein State of Health haben, und der ist überall bei 100%. Denn das muss man auch ganz klar sagen, die Belastung dieser Batterie, das ist ja eigentlich ein Witz. Wenn der mit 300 kW lädt, beim PKW wäre das ja irgendwie ja 3C oder 4C, das wäre ja unglaublich viel, also die Verhältnis Ladeleistung zur Batteriegröße. Aber beim E-LKW ist das, man kitzelt den ja so ein bisschen, wenn der 300 kW lädt. Das stört den eigentlich gar nicht. Also das spielt auf jeden Fall mit rein. Dann haben die alle ein sehr gutes Temperaturmanagement, was ein bisschen zu Lasten des Verbrauchs geht. Also dieser Iveco, wenn man den im Winter oder bei kälteren Temperaturen anmacht, dann heizt er den Akku hoch. Da freut sich natürlich der Akku und die Gesundheit, aber der Strom muss ja auch wer bezahlen. Also das sind auch spannende Themen, die man da so erlebt.
Dazu gleich die Frage. Dieses Vorkonditionieren der Batterie, gerade zum Beispiel bei Schnellladevorgängen, machst du das manuell oder ist das irgendwo an einen Stundenplan geknüpft oder ist das wirklich nur ein paar Minuten vor dem eigentlichen Laden automatisch?
Manche LKWs können das, teilweise im Infotainment, manche können das nur in der App, weil das Infotainment das nicht hergibt, und manche können es gar nicht. Also da ist schon noch so eine Mischung der LKWs. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ja eine Momentaufnahme von mir, denn der Winter kommt ja erst noch. Denn also der Winter wird dann nochmal total spannend. Meine Theorie ist eigentlich, dass der LKW-Verbrauch gar nicht so viel höher ist, weil das Temperaturmanagement eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Deswegen, und bis dato, ja, ob man den jetzt da an der Lade, also vorkonditionieren mit Landstrom oder mit der Ladestation bringt der nur, ist ja nur notwendig eigentlich, wenn der Akku sehr klein ist und man eigentlich nicht den Akku verwenden will zum Vorheizen. Bei dem Iveco, ob der jetzt vom Akku vorheizt oder von der Ladestation vorheizt, ist egal, weil der ja so riesig ist. Also den Strom muss ich sowieso bezahlen. Deswegen ist das nicht so ein großes Thema wie vielleicht früher noch, als die Akkus ein bisschen kleiner waren. Aber der letzte Punkt, ist mir wieder eingefallen, ist natürlich auch, dass die Hersteller sehr vorsichtig sind von der Brutto-Netto-Kapazität. Also da auch große Kritik an Volvo, denn die haben dann einen riesigen Akku eingebaut und man schleppt den rum und die haben 70% davon freigegeben. Und das ist echt wenig. Und das ist echt schade, weil der viel weiter fahren könnte. Also der hat einen riesen Akku, kommt nur 300 Kilometer. Und da trauen sich mittlerweile die Hersteller schon weiter ran, dass man da mehr nutzen kann. Und ein großer Trend ist natürlich LFP-Akkus. Das heißt, meiner hier hat noch einen NMC-Akku. Also die üblichen Zellen, die man auch bei PKWs noch verbaut. Aber natürlich, es geht da viel um Preise, viel um Kosten, viel um Haltbarkeit. Also so ein LKW fährt schnell mal 1 Million Kilometer. Auch da muss er wieder rechnen, 1 Million Kilometer. Verhältnis zu der Akkugröße muss man auch wieder sehen, aber dass eigentlich LFP schon so die Zukunft ist. Genau, und ein Learning ist auch so ein bisschen, dass eben das Packaging der Akkus ein ganz großes Thema ist. Denn mein Iveco hier hat NMC-Zellen, aber ist relativ schwer. Also er wiegt 12 Tonnen, während der E-Actros mit gleicher nutzbarer Kapazität LFP-Akkus hat. Und der wiegt auch 12 Tonnen. Und ich habe mich immer gefragt, warum ist das eigentlich so? Ich dachte immer, dass NFC-Akkus so leicht sind und LFP so schwer. Aber jetzt kleines Detail. Diesen Iveco gibt's auch als Wasserstoff-LKW. Das heißt, von diesen neuen Batteriepacks hat der Wasserstoff-LKW nur 2. Denn viele wissen das ja nicht. Ein Wasserstoff-LKW ist ja eigentlich auch nur ein Elektro-LKW, der nur quasi als Range-Extender quasi eine Brennstoffzelle hat. Aber deswegen durch die Modularität, dass jeder Akku autark ist und jeder Akku auch ein Gehäuse hat, wo man dagegen fahren kann, der stabil ist, ist der einfach sau schwer. während der E-Aktros halt komplett auf diese große Größe ausgelegt ist und ich glaube nur 3 Batteriepakete hat, 3-mal Gehäuse hat, 3-mal Stecker und dadurch hat man gewisse Gewichtsvorteile. Also das sind schon interessante Learnings, die man da hat, dass man trotz LFP da eigentlich sehr gute Gewichtswerte eigentlich erzeugen kann.
Ja, spannend, was sich da so tut mit LFP-Batterien, LFP-Zellen für auch für Autos, das ist tatsächlich noch ein bisschen umstritten. Ich glaube, es geht in China ganz klar in Richtung LFP, aber deutsche Hersteller haben sich bisher noch nicht so damit hervorgetan, das auch für Autos bereitzustellen. Tobias, ein Thema haben wir jetzt so ein bisschen umschifft und zwar die Rekuperation bei LKW. Da hattest du mal im Video erzählt, wie das die Iveco-Leute technisch gelöst haben. Da war ich sehr erstaunt. Also, wenn du rekuperierst, bremst bei einem vollen Akku in einem E-LKW, was passiert dann nochmal genau?
Also, einmal braucht ja ein LKW immer eine Sekundärbremse. Das ist ganz wichtig, denn wenn man jetzt eine 40 Tonnen Berg runterfährt, dann ist diese Luftdruckbremse, die überhitzt und man braucht immer noch eine zweite Bremse. Das ist fest vorgeschrieben. Und normalerweise haben LKWs eben so Wirbelstrombremsen, wo dann die Energie auch so ein bisschen verheizt wird. Oder so Ölretarder, wo dann so Widerstand im Öl erzeugt wird. Also Hauptsache die Energie kommt weg und wird in Wärme erzeugt. Und das ist ja strange, wenn man das schon hört. Und da merkt man mal, dass diese Rekuperation, dass man bergrunter Energie zurückgewinnen kann, ist so ein Gamechanger. Und man wird sich in 20 Jahren wundern, warum wir da uns mit dem Diesel den Berg hochkämpfen und dann die Energie wieder verheizen. Also, weil das ist schon ein essentieller Teil. Dieses Zurückgewinnen der Energie am Berg runter erzeugt überhaupt erst die Reichweiten. Also hätte man keine Rekuperation, würde der LKW bei weitem nicht so weit kommen. Aber er hat sie nun mal, weil das einfach ein Vorteil des technischen Konzepts ist. Und genau, er kann eben sehr viel Energie, teilweise kann der 500 kW rekuperieren. Also es kommt wirklich große, also fast alles wieder im Akku an. Und das Problem ist allerdings, wenn man eben auf 100% lädt und am Berg oben steht. Und dann muss man ja schon runterfahren. Und dann ist die Sekundärbremse ja limitiert. Das kennen viele, wenn sie eben auch 100% geladen sind, dass das Auto sich ein bisschen anders verhält. Und er rekuperiert schon noch ein bisschen. Aber um dann trotzdem diese Verzögerung zu erzeugen, hat er einfach so Heizstäbe, um einfach dann auch die Energie wieder zu verheizen. Also um quasi die elektrische Energie, die quasi vom Elektromotor erzeugt wird, dann einfach in Wasser zu erhitzen, das dann wiederum für den Kühlkreislauf verwendet wird, das ist sehr gut, aber da wird die Energie quasi auch verbrannt, aber ist technisch sehr simpel aufgebaut und auf Sicherheit ausgelegt, aber das Beste ist eigentlich am Berg oben gar nicht auf 100% zu laden, weil oben, genau, lädt man die Energie teuer rein und dann muss man sie wieder verheizen, das macht irgendwie auch keinen Sinn, also total spannend, aber diese Rekuperation, das ist schon auch teilweise ein Unterschied bei den Herstellern und das ist auch ein Grund, warum viele noch ein Schaltgetriebe einbauen. Also man wundert sich eigentlich, kein PKW der Welt hat ein Schaltgetriebe, also oder Elektro-PKW, Porsche hat es mal ein bisschen gemacht mit dem Taycan, weil sie dachten, das braucht man unbedingt. Komischerweise der Macan, der neue, hat es nicht mehr, also anscheinend war es doch nicht notwendig. Und tatsächlich haben viele noch, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen deutsches Overengineering, haben dann noch Schaltgetriebe mit 6 Gängen, weil man sagt, ja, den Elektromotor kann man besser auslegen. Aber ich fahre jetzt hier den Iveco, der hat ein Einganggetriebe, so ein Reduktionsgetriebe, wie eigentlich jeder, wie der PKW auch. Und der hat genau den gleichen Verbrauch. Also der verbraucht auch nicht mehr, hat aber deutlich mehr Leistung, weil er halt aus jedem Bereich weg irgendwie gut beschleunigen muss, was den Fahrer freut. Also ich war mit ihm auch schon auf der Rennstrecke, also der ist ziemlich flott unterwegs, hat er über 1000 PS, habe ich auch noch nicht erwähnt. Also normale LKWs haben ja so 400, 500, vielleicht auch mal 600 PS, aber der Iveco hat einfach mal über 1000. Aber durch den großen Elektromotor kann er eben auch sehr, sehr viel rekuperieren, während eben andere LKWs auch beim Runterrollen immer schalten müssen, damit sie wieder vom Drehzahlbereich in eine Region kommen, wo man rekuperieren kann. Ist teilweise auch ein mulmiges Gefühl, wenn er dann schaltet und dann der LKW wieder das Beschleunigen anfängt. Also da ist auch meine These, dass eigentlich Simplicity das Wichtigste ist und dass ein Elektromotor oder ein Elektroantrieb, das Schöne ist die Einfachheit und da braucht man eigentlich kein Schaltgetriebe. Das ist so mein Fazit bisher.
Letzte Frage für diesen Podcast, Tobias. Diese Diskussion rund um wasserstoffbetriebene E-LKW oder auch E-Fuels betriebene Trucks, die reißt irgendwie nicht ab. Es gibt natürlich erste Modelle auch im Wasserstoffbereich und da wird immer wieder hervorgehoben, naja, die können halt länger fahren, die brauchen nicht diese Standzeiten, die du sagst, die sind gar nicht nötig, weil du die Pausen, die 45-minütigen Pausen eh brauchst. Wie verfolgst du denn diese Diskussion mit? Also man kann ja den Eindruck kriegen, dass du sagst, batterieelektrischer LKW ist sowieso gesetzt, oder?
Ja, ja, also man muss ja ein bisschen zurückspulen, denn vor 3-4 Monaten war ich ja auch neu in dieser Welt. Ich habe mir ja da komplett reingearbeitet, bin jetzt Berufskraftfahrer und ich war selbst der Meinung, dass sagt, ja, der PKW ist auf jeden Fall elektrisch und beim LKW ist es vielleicht noch offen, weil der Wasserstoff durchaus Vorteile hat. Aber jetzt werden ja Fakten geschaffen. Das war ja früher eine Diskussion im luftleeren Raum, einfach so theoretisch, es gibt weder das eine noch das andere, deswegen behaupten wir einfach mal irgendwas. Und ich schaffe ja jeden Monat und jede Woche hier Fakten, wie gut das heute schon funktioniert mit Technik, die man heute verbauen kann und Ladestationen, die es heute schon gibt und die man bestellen kann und in die Erde buddeln kann. Das ist alles da und es ist einfach unglaublich effizient. Also wenn man nämlich jetzt rechnet, und es geht ja viel um, es geht ja nur um Betriebskosten, dass eben einfach durch die Ineffizienz von dem Wasserstoffantrieb einfach die dreifache Energiemenge notwendig ist, ist das keine Technologie, auf die irgendwer warten wird. Denn diese Reichweitenvorteile, zeige ich ja, braucht man nicht. Weil die Lenk- und Ruhezeiten, die sind halt einfach EU-weit vorgegeben, die werden sich auch nicht ändern. Also man kann natürlich lang philosophieren, dass autonomes Fahren vielleicht längere Fahrzeiten am Stück ermöglicht. Alles schön und gut, aber das wird einfach noch lang genug dauern. Die Zeit haben wir nicht in der Energiewende oder in unserer Klimakrise. Und deswegen werden die Spediteure das kaufen, was man kaufen kann. Punkt. Und die kann man jetzt kaufen. Jeder LKW-Hersteller ist mittlerweile lieferfähig. Nicht so, wie man sich wünschen würde. Aber man kann kein Wasserstoff-LKW kaufen und es gibt auch keine Tankstellen. Das noch als Ergänzung, das kommt hinzu. Das ist eigentlich das größte Fazit, das ich habe. Dass eben das, was ich gerade mache, ist ja nicht für jeden passend. Ich habe volles Verständnis, wenn man nicht absatteln will, wenn man nicht sich zum PKW-Station hinfahren will. Aber es geht. Man kann dadurch im Ladenetz Lücken schließen, indem man da halt im Notfall doch mal laden kann. Und dieser Stepping Stone der Ladeinfrastruktur durch die PKW-Stationen ist das, was dem Elektro-LKW zum Durchbruch verhilft. Denn ein Wasserstoff-Tankstellennetz muss von 0 auf 1 da sein. Man hat da nichts zwischendrin. Das muss einfach von 0 auf 1 perfekt sein. Und das muss das LKW-Ladenetz nicht. Man kann einfach jedes Jahr so ein paar mehr LKW-Ladestationen bauen und da wird es immer ein bisschen komfortabler. Aber es geht eben heute schon. Und das ist eigentlich das, warum der Gewinn wird. Weil man dann einfach einen LKW hat, den man überall bewegen kann, der günstiger ist, den man bestellen kann. Da wartet man nicht auf eine Technologie. Da warten nur die Leute drauf, die eh keine LKWs kaufen, sondern nur mitdiskutieren wollen. Aber die Spediteure, die machen das nicht.
Tobias, allerletzte Frage. Du hast ja ganz, ganz viele Diskussionen auch mit Spediteuren geführt. Jetzt stell dir mal vor, da ist jemand am Tisch, der sagt, wird alles nichts, kann ich nicht, ich kann es mir nicht leisten, jeder Cent zählt. Ich werde im Moment definitiv nicht daran denken, jetzt umzusteigen. Was sagst du diesen Leuten? Wie kannst du sie überhaupt überzeugen? Ist da am Ende zählt wahrscheinlich wirklich nur der Preis, oder?
Ja, ich finde es eigentlich sehr schön, weil es gab ja die Studien schon lange. Es ist ja schon seit mehreren Jahren eigentlich klar, dass diese Effizienz des Elektroantriebs eigentlich sich durchsetzen wird. Aber ein Spediteur, so Studien, White Paper, das überzeugt halt nicht. Also wenn ein Spediteur sich damit auseinandersetzt, sich Angebote einholt, sowohl für die Infrastruktur als auch für die LKWs und dann messerscharf kalkuliert und sagt, das rechnet sich heute noch nicht, habe ich vollstes Verständnis dafür und dann soll er das auch machen. Aber ein Spediteur, der sich nicht damit auseinandersetzt und sich Argumente zusammenreimt, damit er heute ja nichts ändern muss, was ja viele Leute machen, dann habe ich null Verständnis dafür. Und solche Firmen brauchen sich auch nicht wundern, wenn sie dann nächsten Jahre irgendwie insolvent gehen, weil sie keine kompetitiven CO2-neutralen Transport anbieten können. Also dafür ist Unternehmertum da und Firmen, die nicht mit der Zeit gehen, die gehen halt mit der Zeit. Und deswegen, ich ermutige jeden, mit mir zu sprechen oder dass man sich da austauscht, sich informiert. Aber wenn man das nicht tut, dann fährt die Ladung wer anders. So hart ist es leider. So hart ist es leider.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war Tobias Wagner, Elektro-Trucker. Tobias, willst du uns eigentlich noch verraten, wo du jetzt gerade genau bist bisher? Durftest oder konntest du es irgendwie nicht sagen? Wo steckst du eigentlich gerade?
Ja, also es heißt ja immer, dass man als LKW-Fahrer keine Fernfahrromantik hat und ich habe jetzt auch viel Wissen für den Beruf aufgebaut und habe großes Verständnis für LKW, die tagtäglich unsere Güter transportieren, aber ich habe tatsächlich hier eine schöne Tour, ich nehme dich mal auf der Kamera kurz mit, denn ich bin hier gerade mit dem LKW in Malaga in Südspanien, weil wir hier eine Tour her hatten und sitze gerade in dem LKW und nehme mir gerade den Podcast auf und schaue hier aufs Meer. Also wirklich traumhafte Aussicht und heute Abend geht's wieder los Richtung Deutschland, durch Frankreich durch und das war auch mal schön zu sehen, dass man auch paneuropäisch so ein LKW einsetzen kann, weil Ladepunkte gibt's mittlerweile überall. Es wird ja viel nur national gefahren, also da ist es kein Thema, aber hier, ich habe die Lanze gebrochen, man kann auch nach Südspanien mit 40 Tonnen mit dem LKW fahren. Wobei, lass uns nochmal reden, ob ich auch zurückkomme.
Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit. Sehr, sehr beeindruckend, dieses Gespräch. Ganz, ganz tolle Arbeit. Liebes Publikum, unter dem Podcast haben wir natürlich nochmal den Kanal von Tobias Wagner, dem Elektro-Trucker, verlinkt. Alles Gute, bis bald.
Danke, Patrick. Schönen Tag noch. Ciao.
Geladen. der Batterie-Podcast mit Daniel Mössling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.